Morgen und übermorgen feiert die Ostkirche, die russisch-orthodoxe Kirche, die griechisch-orthodoxe Kirche und noch ein paar kleinere orthodoxen Kirchen erst Weihnachten. Das hängt mit den unterschiedlichen Kalendern zusammen, mit dem julianischen und gregorianischen Kalender. Bei uns ist das Ereignis Weihnachten schon fast wieder zwei Wochen vorbei. Alles wieder kalter Kaffee. Bei manchen ist vielleicht der Weihnachtsbaum schon abgebaut. Der Weihnachtsschmuck verstaut. Die Weihnachtsbeleuchtung vom Bauhof wird übermorgen wieder abgebaut. Das war's dann wieder. Und es ist auch normal so, wenn man mit dem Kern von Weihnachten wenig oder nichts anfangen kann. Auch wenn selbst an Weihnachten die Tatsache der Geburt von Jesus die erste Nachricht im Heute-Journal und in den Nachrichten der ARD erwähnt wird. Ich will heute Morgen eigentlich auch nichts anderes tun. Ich möchte über dieses geschichtliche Ereignis sprechen, dass Jesus geboren ist. Und ich will es als persönlich Betroffener tun. Und es ist mein Wunsch heute Morgen, dass jeder, der zuhört, dass er in eine persönliche Betroffenheit über dieses so bekannte Ereignis hineinkommt. Und dass es nicht dann so ist, dass man dann gleich nachher wieder zu den aktuellen Ereignissen kommt und übers Wetter redet und dann nach Hause geht, als wäre nichts gewesen. Ich lese einen Weihnachtstext aus Matthäus 2, Vers 1 bis 12. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und dann zitieren sie Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Habt ihr es gerade gehört, warum die Weise nicht in die Krippe, in den Stall und zur Krippe gehören? Sie waren mittlerweile in einem Haus angekommen. Das geht vielfach unter. Das Thema heute Morgen, die Weisen, der Stern und das Wort Gottes oder Gott suchen, weil er das Ziel unseres Lebens ist. Dazu drei markante Aussagen. Das erste: Jetzt ist der Retter da. Das zweite: Er muss gesucht werden. Und das dritte: Er will angebetet und beschenkt werden. Jetzt ist der Retter da. Das geht weit über eine Information hinaus, dass Jesus geboren ist. Sogar den Sterndeutern damals wurde das klar. Sie bekamen die Information nicht über die Medien, auch nicht über die kirchlichen Nachrichten, sondern auf ganz eigenartige Weise. Sie beobachteten im Sternbild der Fische eine für sie sensationelle Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn, und das anscheinend dreimal innerhalb eines Jahres. unter einer Konjunktion versteht man in der Astronomie das scheinbare Zusammentreffen von zwei Planeten, die dann fürs Auge sichtbar übereinander liegen und wie ein Stern erscheinen. In der Religion der babylonischen Sterndeuter galt der Jupiter als Königstern und der Saturn als der Stern des Volkes Israels. So weit, so gut. Nur woher hatten die Sterndeuter diese Information, dass im Zusammenhang mit der Geburt des Königs der Juden diese Konjunktion dann wäre? Sie kannten sich doch im Alten Testament nicht aus. Man kann es sich so erklären, das Südreich Juda wurde 587 vor Christus von den Römern, von den Babyloniern erobert und viele Juden wurden nach Babylon verschleppt. Und während der Gefangenschaft in Babylon erzählten die Juden von der Erwartung ihres verheißenen Königs, vom Messias, und so ist auch in Babylon das Wissen entstanden, das Volk der Juden werde einen großen König erhalten, der sein Reich als Königsherrschaft Gottes errichten wird. Aus diesem Wissen, verbunden mit dem Wissen, dass eine Jupiter-Sonnenkonjunktion im Sternbild der Fische jahrhundertelang nicht eingetreten war, schöpften sie ihre Deutung. Aber hier wird etwas anderes noch deutlich und deutlicher, natürlich etwas von Gottes Rettungsprinzip. Die, die ganz weit draußen sind, die sind seine erste Adresse bei seiner Rettungsaktion. Natürlich will er alle retten. Jesus ist für alle Menschen in die Welt gekommen. Und doch denken wir manches Mal in diesen Kategorien, dass die Guten und die Frommen doch bevorzugt behandelt werden müssen. Es ist aber offensichtlich gerade nicht so. Hier wird es deutlich, gerade die Sterndeuter Babylons, die zutiefst heidnisch geprägt waren, die außerdem nicht nur bei der Astronomie blieben, sondern fleißig Astrologie betrieben, die wollte er durch sein Kommen retten. Kein Mensch ist zu weit weg, zu gottlos, zu okkult, zu sündig, zu kaputt, als dass Gott ihm nicht helfen und ihn nicht retten möchte. Die Sterndeuter stehen dafür, dass das so ist. Deshalb gilt auch heute für jeden von uns ohne Ausnahme: Jesus ist geboren und das heißt, mein Retter ist da. Das Zweite, er muss gesucht werden. Nach einer sicher wochenlangen Reise standen die Sterndeuter in Jerusalem und fragten am Palast des Herodes nach, wo der neugeborene König der Juden sei. Das muss er sich mal vorstellen. Die Frommen damals hatten das Ereignis, dass der Messias Israels geboren wurde, weitestgehend verpennt. Die heidnischen Sterndeuter machen sich auf den Weg, um Jesus zu suchen und anzubeten. Aber sie suchen an der vermeintlich falschen Stelle. Natürlich hatte auch ich einen Königssohn im Königspalast vermutet. Wo hätte man ihn auch sonst suchen sollen? Mit der Frage nach dem neugeborenen Königssohn stießen die Sterndeuter allerdings in ein Wespennest. Gerade dieses Thema hatte den Königshof in Furcht und Schrecken versetzt. Dafür hatte der einerseits politisch geniale und andererseits menschlich brutale und machtbesessene Herodes der Große gesorgt. Er ließ gerade die beiden Söhne seiner ersten Frau, Alexander und Aristobul, hinrichten, auch Antipater. Ein Sohn von einer anderen Frau musste sterben, weil er ihm zu gefährlich wurde. So ist es gut zu verstehen, dass König Herodes durch die Frage der Sterndeuter in Angst und Schrecken versetzt wurde. Ist noch ein anderer da? Das war seine Frage, der mir den Thron streitig machen könnte. Habe ich da noch einen übersehen, der mir gefährlich werden könnte? Als die Suche der Sterndeuter in Jerusalem bekannt wurde, ging auch in der Stadt die Angst um, dass jetzt wieder ein neues Blutbad angerichtet werden würde. Die meisten Leute hassten König Herodes. Für sie war er doch ein Halbheide und ein Verräter der jüdischen Sache, weil er mit den Römern paktierte und auch deren Götter verehrte. So berief Herodes sofort eine Krisensitzung ein. Die religiösen Führer und die Theologen Jerusalems wurden zusammengetrommelt und mussten Auskunft geben. Sie mussten es ja wissen, wo der König der Juden, der Christus, der Messias Israels geboren würde. Und tatsächlich, sie hatten ihre theologischen Hausaufgaben gemacht. Sie kannten sich aus. Sie fanden die Bibelstelle in Micha 5, in der Bethlehem als Geburtsort des Messias angegeben wurde. Schnell in einem Geheimtreffen informierte Herodes die Sterndeuter, heuchelt ihnen persönliches Interesse vor und seine innere Teilnahme an der Geburt von Jesus. Was er wirklich wollte, kommt einige Verse später zum Ausdruck. Sicher, er wollte auch Jesus suchen, aber nur in der Absicht, ihn umzubringen. Die geistlichen Führer, das ist jetzt auch interessant, die geistlichen Führer Israels, sie bekunden kein Interesse an Jesus. Sie haben eine ihnen gestellte Frage beantwortet und dies völlig ohne persönliches Interesse an Jesus zu bekunden. Sie haben das Wissen von Jesus, aber trotz ihrem Wissen landen sie nicht bei Jesus. Sie haben es nicht nötig, ihn zu suchen. Obwohl die Lage im Land so war, dass eine fiebrige Naherwartung auf den Messias da war. Alle haben auf den Messias gehofft, alle haben mit ihm gerechnet und als er gekommen ist, haben es alle verpennt. Mehr oder weniger. Hier kommt auch deutlich zum Ausdruck, Wissen allein führt noch lange nicht zu Jesus. Auch von den Bewohnern Jerusalems hat sich niemand die Mühe gemacht. Man muss sich das mal vorstellen. Da gibt es diese alttestamentlichen Verheißungen im Blick auf sein Kommen. Und als Jesus geboren wurde, geschah dies ohne Anteilnahme der Öffentlichkeit. So waren es zunächst die Hirten verachtet, die Sterndeuter, Astrologie-Experten, die sich aufrichtig auf die Suche nach Jesus machen. Vielleicht ist es heute aber auch nicht viel anders. Vielleicht können wir im vermeintlich christlichen Abendland vollmundig erklären, dass wir als zivilisierte Christenmenschen natürlich anständig Weihnachten feiern in Glanz und Gloria, ohne dass es uns um Jesus geht. Dabei kann es sein, dass gleichzeitig in einem Buschdorf in Afrika oder auf einem Basar in einer arabischen Stadt heute völlig unchristliche Menschen von der Liebe Gottes gepackt werden und Jesus suchen und finden. Es könnte sein, dass wir schöne Weihnachtsgottesdienste feiern, die Gottesdienste überfüllt sind und dabei kein Mensch wirklich Jesus sucht. Und anderswo in den Gossen und Sümpfen der Großstadtdschungel Menschen in ihrem Elend und ihrer Not sich aufmachen, um den Heiland der Welt zu suchen. Es könnte passieren, dass heute Theologen des Alten und Neuen Testamentes bis in die Urschriften alles erforscht haben und doch nicht auf die Idee gekommen sind, Jesus zu suchen. Und wenn dagegen sich eine einfache Hausfrau auf die Suche nach Jesus macht, eine Bibelkauf darin liest und dadurch eine persönliche Beziehung zu Jesus bekommt. Jesus ist geboren, der Retter ist da, ich darf ihn suchen und mich nach ihm ausstrecken. Das Dritte, er will angebetet und beschenkt werden. Die Sterndeuter machen sich auf den Weg nach Jerusalem und nochmals werden sie auf seltsame Weise von einem Stern geleitet. Der Vorgang ist für uns nicht ganz durchsichtig. Stand der Saturn nach dem Eindruck der Sterndeuter über Bethlehem im Zenit, also in der Mitte des sichtbaren Sternenhimmels, oder trat der Saturn hinter den Wolken hervor, als sie gerade Bethlehem erreichten? Wir wissen es nicht. Es ist aber auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist das Ergebnis des Vorgangs. Da heißt es nämlich, sie wurden mit großer Freude erfüllt. Sie waren am Ziel ihrer Reise angekommen, sie haben Jesus gefunden. Und sie lassen sich sicher nicht von der einfachen Umgebung irritieren. Sie denken nicht im Entferntesten an eine Täuschung, als sie in ärmliche Verhältnisse kommen und das fast Elend dann so sehen. Nein, sie lassen sich nicht rausbringen, sie lassen sich nicht durcheinanderbringen. Sie beten den an, von dem sie sicher noch gar nicht viel wussten. Viel weniger als viele andere jedenfalls. Sie werfen sich zu Boden und berühren mit ihrer Stirn den Boden. Und damit bringen sie zum Ausdruck, wir begeben uns in deine Hand. Das muss man sich mal vorstellen. Gott spricht diese Sterndeuter in ihrem abergläubischen Hintergrund an. Sie lassen das zu, machen sich auf den Weg und finden Jesus und beten ihn an. Sie sind überwältigt von der Freude, Jesus gefunden zu haben. Sie sind am Ziel ihrer Wünsche und Träume. Sie waren wunschlos glücklich, als sie bei Jesus waren. Sie verlassen den Pfad ihrer eingefahrenen Traditionen. Sie lassen sich nicht von ihren bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen blenden und sie lassen sich nicht von ihrem astrologisch-abergläubischen Hintergrund binden. Sie beten Jesus an. Ein ganz großartiger Vorgang, der hier beschrieben wird. Ein Vorgang, der bis heute Schule gemacht hat und weiter Schule machen wird. Sicher, es werden nicht die Massen sein, die Jesus suchen und anbeten, aber die, die sich auf den Weg zu Jesus machen, ihm begegnen, sind bereit, Lebensziele und Lebensstile zu überdenken, werden ein Lebensglück erfahren, das sie noch nie kannten. Sie lassen sich nicht zurückhalten von den alten Traditionen und Prägungen, von den allgemeinen gesellschaftlichen Normen, denen ihr guter Ruf nicht das Maß aller Dinge ist. Die werden bis heute erfüllt von der Freude, die aus der Begegnung mit Jesus kommt. Ich habe mal in Mengen in unserer Stadtmissionsarbeit einen gläubigen Realschullehrer kennengelernt. Der hat gesagt, mein gesellschaftlicher Status erlaubt es nicht, dass ich zu euch in die Gemeinde komme. Und dann ist er weggeblieben. Schade eigentlich. Zugegeben, die Sterndeuter waren unerwartete Anbeter, aber die Anbeter, die man erwartete, sind nicht gekommen. Die hohen Priester und Schriftgelehrten hatten die religiöse Erziehung, die richtige Prägung und das nötige religiöse Grundwissen. Da hat alles gepasst, da hat alles gestimmt, aber sie sind nicht gekommen, sie haben sich nicht auf den Weg gemacht. Und den Sterndeutern fehlte andererseits alles, aber sie kamen. Es ist mir ein Anliegen, dass ich nicht zu den Anbetern gehöre, auf die man vergeblich wartet. Ich will mich Jesus anvertrauen, zu ihm gehören und ihn anbeten, heute und das ganze Jahr 2025. Es muss jeder ganz persönlich wollen und sich dafür öffnen, wie damals die Sterndeuter. Nachdem sie Jesus angebetet hatten, beschenkten sie ihn mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nachdem sie ihm ihr Herz geöffnet haben, öffnen sie auch ihre Hände. Dies ist übrigens eine feine Umschreibung für unsere Opferpraxis heute. Wir geben nicht, weil wir geben müssen, sondern wir geben, weil sich unser Herz geöffnet hat und deshalb sich unsere Hände öffnen. Wer Jesus begegnet, wer von seiner Freude erfüllt ist, wird immer offene Hände bekommen. Er will Jesus beschenken, er will mit seinen Gaben, seinen Kräften, seiner Zeit und seinem Geld für Jesus da sein. Und an diesen Dingen kann ich selber überprüfen, wie sehr ich von Jesus überwältigt bin oder auch nicht. Nebenbei bemerkt, diese drei Geschenke hatten vom Alten Testament her auch noch eine symbolische Bedeutung für Jesus. Gold stand für das Königtum von Jesus, Weihrauch für die Anbetung von Jesus und Myrrhe für das Leiden von Jesus. Ich komme zum Schluss. Jesus ist geboren. Sogar die sachlichen Nachrichtensprecher werden diese Nachricht morgen wieder verbreiten im Blick auf die orthodoxe Kirche. Er ist geboren, als von Gott her die Zeit für sein Kommen erfüllt war. Er ist geboren, wo und wie es die Propheten im Alten Testament angekündigt haben. Er ist geboren als Augustus Kaiser in Rom und Herodes König in Jerusalem war. Er ist geboren, als diese seltsame Konjunktion des Jupiters und Saturn eintraten. Das alles sind Fakten. aber was soll's? Jemand hat mal gesagt, wer Jesus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, so gingst du doch verloren. Wer Jesus tausendmal in Bethlehem geboren und ich hätte mich nicht nach meinem Retter ausgestreckt und wäre ihm persönlich begegnet, dann wäre das alles eine geschichtliche Tatsache ohne Wert. Ich würde im Heiland und dem Heiland vorbeigehen. Aber es ist, ich will es nochmals proklamieren, diese Tatsache steht, Jesus ist geboren. Jetzt ist der Retter da. Er muss gesucht werden. Er will angebetet und beschenkt werden. Jesus anbeten, Gott die Ehre geben, sich in seine Hände begeben, ihm vertrauen, dankbar sein für seine Wohltaten, Menschen mit seinen Augen sehen und ihnen dienen, das sind Geschenke, über die er sich bis heute freut. Amen.